Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream, Corona-Krisen-Livestream. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich über diese Gelegenheit, heute euch das Wort Gottes mitteilen zu dürfen. Einen herzlichen Gruß besonders an alle neuen Zuschauer, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wir freuen uns über euch. Ganz große Klasse. Egal auf welchem Medium ihr zuschaut, also über welchen Dienst, Facebook oder YouTube, gebt uns ein Like, Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare. Das ist immer eine schöne Sache, auch in die Live-Kommentare einfach zu sehen, dass ihr da seid. Wenn ihr mögt, schreibt einfach mal euren Namen rein, denn manchmal sieht man an dem YouTube-Namen nicht, wer das tatsächlich ist. Matti, schön, dass du zuschaust. Klasse. Gut, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gut versorgt mit allen eingedeckt, Grundnahrungsmitteln, Klopapier. Ich habe gehört, dass der niederländische Ministerpräsident vor kurzem gesagt hat, in einer Rede an sein Volk, dass sie also so viel Klopapier auf Vorrat haben, die Nation, dass sie 10 Jahre lang kacken können. So, das ist also schon mal sichergestellt. Gut, einen besonderen Gruß an alle Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder jetzt schon mehrere Tage zu Hause haben. Und manche haben gerade festgestellt, das Problem sind tatsächlich nicht die Lehrer. Wie auch immer. Gut, am Sonntag hatten wir einen richtig coolen Livestream gehabt und ich habe tolles, großartiges Feedback bekommen von etlichen Leuten. Vielen Dank für alles, was ihr mitgeteilt habt. Ich bin begeistert, dass wir so ein Segen sein können für so viele Leute. Wir hatten mehr Leute im Livestream, als wir normalerweise im Gottesdienst haben. Und das ist schon ziemlich cool. Ich weiß von mindestens einer Person, die dieses Übergabegebet ganz bewusst mitgebetet hat und eine Entscheidung getroffen hat, ihr Leben Jesus zu geben. Herzlichen Glückwunsch. Beste Entscheidung deines Lebens. Übrigens auch an alle, die zum ersten Mal hier dabei sind. Unsere Gemeinde, das ist immer recht familiär. So, das heißt, wir duzen uns und dabei bleibe ich jetzt auch. Ich hoffe, dass du daran keinen Anstoß nimmst. Im Übrigen haben wir jetzt auch einen Account auf Soundcloud als Gemeinde. Dort kannst du also auch unsere Predigten hören. Das ist bis jetzt erst der Gottesdienst vom letzten Sonntag, also die Übertragung als Audio dort hochgeladen. Der Vorteil davon ist, du musst dir nichts mehr runterladen, sondern du kannst es direkt online hören. Manche bevorzugen das. Also Soundcloud, FCG, Suhl und nichts weiter, nix.de. Ich bin so an das DE gewohnt. Gut, wir wollen auch heute wieder zusammen Abendmahl nehmen und wenn du das vielleicht noch nicht vorbereitet hast, dann mach dir jetzt keine Sorgen, wir machen nachher nochmal eine Pause, wo du dir dann ein bisschen Wein oder Traubensaft oder sonst irgendwelchen anderen Saft holen kannst und ein Stück Brot dazu, egal welches Brot, und dann nehmen wir zusammen das Abendmahl. Und über die Bedeutung des Abendmahls möchte ich heute eigentlich auch mit euch sprechen. Im Studio sind heute nur relativ wenige Leute, eigentlich nur hier mein kleines Team, Marie und Benjamin. Super, dass ihr das hier so unterstützt. Ganz, ganz großartig. Gut, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, die Technik hat sich auch ein ganzes Stück verbessert. Der Ton auch, habe ich mir sagen lassen. Also, mach dein Herz auf. Und genieße, was Gott für uns hat. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist jetzt nicht die Zeit, frustriert zu sein, ängstlich zu sein. Dies ist unsere Zeit. Dies ist unsere Zeit. Dies ist die Zeit zu leuchten. Dies ist die Zeit zu strahlen. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten unter den Leuten. Jetzt ist die Zeit dafür. Wo die Dunkelheit zunimmt, wird auch das kleinste Licht noch sichtbar. Und wir wollen keine kleinen Lichter sein, sondern wir wollen ganz, ganz hell strahlen für ihn, sodass jeder das tatsächlich sieht. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, gibt es eine Aussage, wo es heißt, mache dich auf und werde Licht. So ist es eine Entscheidung von uns, Licht zu sein in dieser Welt, Leben weiterzugeben, Hoffnung weiterzugeben, Ermutigung weiterzugeben, Trost weiterzugeben. Sei Jesus für die Menschen um dich herum. Sei ein Repräsentant des Reiches Gottes. Bevor ich ins Thema gehe, wollen wir noch zusammen beten. Und ich denke, das ist eine gute Sache, wenn wir auch für die Leute beten, die in diesen Tagen Verantwortung tragen. Es sind viele schwerwiegende Entscheidungen zu fällen, auf kommunaler Ebene, aber auch auf Bundesebene, europaweit. Und nörgeln lässt sich immer leicht und kritisieren kann wahrscheinlich jeder. Aber wir sind dazu aufgefordert, für die Leute, die Verantwortung tragen, zu beten und sie im Gebet zu tragen. Vater im Himmel, ich danke dir. Danke für diese Zeit, für diesen Moment, für diesen Tag. Danke, dass wir diese Gelegenheit haben, heute dein Wort zu teilen, dein Wort weiterzugeben. Danke, dass du hier bist durch deinen Geist. Danke, dass du zu unserem Herzen redest. Danke, dass du uns berührst, weil du ein realer Gott bist. Egal, wo jeder einzelne Zuhörer ist, egal, wo wir sind, egal, wie es uns geht. Danke, dass deine Liebe da ist, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass sie niemals aufhört. Wir sind dir so dankbar. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke für deine Freundlichkeit. Danke für deine Geduld mit uns. Und ich bitte dich um genau das, was wir gerade auch gesagt haben, Herr. Lass uns leuchten, mach uns zu einem Licht, hilf uns, die besten Repräsentanten deines Reiches zu sein, die wir sein können. Vater, jetzt stehen wir gemeinsam ein in dieser schwierigen Zeit für alle, die Verantwortung tragen in unserem Land. Vater, ich bitte dich besonders für alles medizinische Personal, die sich um Leute kümmern, die erkrankt sind, dass du sie bewahrst und stärkst und kräftigst und ihnen Weisheit gibst. Vater, ich bitte dich für unseren Oberbürgermeister, für alle, die auf kommunaler Ebene Verantwortung tragen, für unseren Ministerpräsident, für unsere Kanzlerin, für alle Minister, alle, die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen müssen in dieser Zeit. Vater, bitte gib ihnen Weisheit. Gib ihnen Weisheit, hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gut. Wir leben in einer Zeit, große Herausforderung. Die Kanzlerin hat gestern in ihrer Ansprache im Fernsehen gesagt, dass es wohl die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist, mit der wir hier konfrontiert sind als Land, als Nation. Und ja, das scheint mir auch so. Und nicht unbedingt der Virus nur als solcher, sondern die Entscheidung, die richtigen Maßnahmen zu treffen und welche Auswirkungen dieser, Lockdown, all diese Maßnahmen auch auf unsere Wirtschaft vor allen Dingen hat. Ich glaube, das ist überhaupt noch nicht abzusehen und viele Leute sind verängstigt. Viele Leute haben auch einfach Angst tatsächlich vor dem Virus. Darüber haben wir am Sonntag gesprochen. Ich habe keine Angst vor dem Virus. Ich habe keine Angst vor dem Virus, ich habe keine Angst, krank zu werden. Sondern ich habe in meinem Herzen eine tiefe Gewissheit, dass ich unter Gottes Schutz bin. Ich bin unter Gottes Schutz. Er hat versprochen, mich zu bewahren, mich zu beschützen vor solchen Dingen. Er hat das in seinem Wort gesagt und ich glaube seinem Wort. Ich glaube, dass sein Wort wahr ist. Und ich habe oft in meinem Leben das erlebt, immer und immer wieder, dass wenn ich ihm vertraut habe und geglaubt habe, dass das tatsächlich stimmt, dass das zustande kommt, was sein Wort sagt, dass es zustande gekommen ist. Und ich habe seinen Schutz und seine Bewahrung und seinen Segen und seine Gnade immer und immer wieder erlebt, in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben von anderen Menschen um mich herum, besonders hier in meiner Gemeinde auch. Und das ist eine absolut großartige Sache. Viele Menschen haben diese Zuversicht nicht in diesen Tagen. Deswegen möchte ich heute sprechen über tödliche Viren und das Abendmahl. Tödliche Viren und das Abendmahl. Für mich ist das Abendmahl eine Erinnerung an das, was Jesus für mich getan hat. Eine Erinnerung an das, was er ist, dass er nämlich mein Schutz ist. Und dass ich mich unter dem Schutz seines Blutes befinde. Das ist so eine fromme Floskel, ich bin unter dem Schutz seines Blutes. Wenn du jetzt vielleicht das erste Mal zuschaust oder sonst von frommen Sachen keine Ahnung hast, dann wirst du dir denken, wo bin ich hierhin geraten? Aber ich werde dir erklären noch, woher diese Formulierung kommt und welche wichtige Bedeutung das hat. Wir machen eine kleine Zeitreise, denn der Ursprung des Abendmahls liegt lange, lange, lange Zeit zurück. Und zwar im Jahre 1445, man könnte auch sagen 1445 vor Christus. 1445 vor Christus. Das ist genau vor 3465 Jahren gewesen. Und zwar beginnt es mit dem Volk Israel. Sie werden auch Hebräer genannt oder Juden genannt. Und dieses Volk befand sich zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt, als in Gefangenschaft, in Sklaverei in Ägypten. Und sie mussten dort für die Ägypter Sklavenarbeit machen. Über viele, viele Jahre. Ich glaube über 400 Jahre. Die Zahl habe ich leider nicht genau im Kopf. Aber sie sind ziemlich verzweifelt und sie schreien zu Gott und sie bitten Gott, dass er sie befreien möchte aus dieser Sklaverei. Und Gott hat einen Plan, Gott hat eine Antwort. Und die Antwort heißt Mose. Gottes Antwort für die Befreiung des Volkes ist, dass er einen Mann, der sich zur Verfügung stellt, beruft, in seinen Dienst beruft. Mose hat eine Begegnung mit Gott, das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, und Gott sagt ihm, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ich werde mein Volk befreien aus der Sklaverei. Und ich bin davon überzeugt, dass Mose total begeistert war. Er war wahrscheinlich aus dem Häuschen, als er das gehört hat. Vielleicht ist er hin und her gesprungen, so eine kleine Runde getanzt oder was weiß ich. Aber er unterbrach den Tanz schlagartig in dem Moment, wo Gott nämlich seine nächste Aussage macht. Nämlich, ich werde dich benutzen. Du wirst mein Volk befreien. Manchmal geht es uns genauso. Wir sind begeistert über die Pläne und Gedanken Gottes und Gott möchte gute Dinge tun. Gott möchte gute Dinge tun in diesem Land. Gott möchte gute Dinge tun in dieser Stadt. Ja, und er möchte es durch dich tun. Ganz genau, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wo du herkommst, egal was du für eine Bildung hast, er möchte dich benutzen, wenn du ihn kennst, wenn du zu ihm gehörst, wenn du ihm dienst, wenn du ihm nachfolgst, er möchte dich benutzen. Es gibt kein wirklich echtes Christsein, einfach nur als Kirchenbesucher, als Bankwärmer. Sondern jeder, der zu ihm gehört, ist dazu berufen, ihn zu repräsentieren und ihn weiterzugeben. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus seiner Kraft. Aber das erklärt Gott Mose dann später auch noch. Und die Kraft, mit der Gott durch Mose wirkt, ist wirklich gewaltig. So, wir müssen uns keine Gedanken machen und sagen, oh, wie soll ich das tun, wie soll ich das schaffen? Gott sagt, mach dir keine Gedanken, ich werde mit dir sein. Mose wusste, der Pharao ist ein halsstarriger Herrscher und er wird nicht einfach ein riesiges Sklavenheer, die den Reichtum des Landes zu einem großen Teil mit produziert haben, einfach so gehen lassen. Er wird sie nicht einfach so verabschieden. Und genauso kommt es dann auch. Mose geht zu Pharao und er sagt, lass mein Volk ziehen. Verfilmt wurde das mehrfach, unter anderem sehen wir es in dem Film Die Zehn Gebote mit Charlton Heston, ganz alter Bibelschinken, aber lohnt sich trotzdem, das mal anzuschauen. Auch Disney hat den Stoff verarbeitet. Der Prinz von Ägypten hieß der, glaube ich, oder? Prince of Egypt? Keine Ahnung. Aber es ist schöne Musik dabei. Ja? Aber das, den Titelsong singe ich jetzt nicht. Das tue ich euch nicht an. Jedenfalls, der Pharao ist halsstarrig. Und weil er nicht nur Mose widersteht, sondern weil er sich Gott widersetzt, weil er absolut rebelliert gegen Gott, sagt Gott, ich werde Plagen über das Land Ägypten bringen. 10 Plagen. Und nach der 10. Plage wird der Pharao euch ziehen lassen. Gott ist nicht ein jähzorniger Gott. Gott ist nicht ein gewalttätiger Gott, der einfach Spaß daran hat, andere kaputt zu machen, Unglück zu bringen, Zerstörung zu bringen. Aber das, was jetzt geschieht, ist einfach die Konsequenz auf die Rebellion und den Ungehorsam der Ägypter. Und Gott kündigt durch Mose jede Plage an. Er kündigt jede Plage an. Der Pharao hätte jedes Mal sagen können, okay, nee, ihr dürft gehen, lass mal, wir wollen nichts mit dieser Plage zu tun haben. Aber er ist halsstarrig. Und genau das, was Mose ankündigt, geschieht dann. Ein ums andere Mal. Ich will da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, du kannst das alles in der Bibel nachlesen. Im 2. Buch Mose findest du das. So, es ist also ein ständiges Hin und Her. Der Pharao bleibt stur. Immer wenn so eine Plage kommt, macht er Zugeständnisse und dann kurze Zeit später widerruft er diese Zugeständnisse. Er sagt, okay, ihr dürft gehen. Und dann sagt er kurze Zeit später wieder, nein, ihr dürft doch nicht gehen. Ständiges Hin und Her. 9 Plagen später passiert Folgendes. Und jetzt lese ich aus der Bibel vor, aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 11. Ich lese ab Vers 4, 2. Mose 11, ab Vers 4. Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Lande Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Das ist die 10. Plage, die kommt. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So, Gott sagt, eine furchtbare Plage, ein furchtbares Unglück wird euch treffen. In einer Nacht werden alle Erstgeborenen sterben, egal aus welcher Familie, egal wie alt, nicht nur die Kinder. Ja, jeder, der Erstgeborener ist, das hatte damals im Orient eine besondere Bedeutung, hat es auch jetzt teilweise noch in diesen Kulturen. Und nicht nur jeder erstgeborene Mensch, sondern auch jedes erstgeborene Stück Vieh. Und Gott sagt, aber ich werde einen Unterschied machen zwischen den Ägyptern und den Israeliten. An meinem Volk wird diese Plage vorübergehen. Warum macht Gott einen Unterschied? Gott ist nicht launisch. Es geschieht nicht aus einer Laune heraus. Ja, die mag ich nicht. Gott ist ein guter Gott. Das kann ich euch versichern. Manchmal fällt es uns schwer, das zu glauben, wenn wir bestimmte Dinge im Alten Testament nicht richtig verstehen und nicht richtig einordnen können. Aber Gott ist ein guter Gott. Und Gott liebt Menschen und er hat kein Gefallen daran, dass irgendein Mensch zugrunde geht, dass irgendein Mensch verloren geht. Er hat kein Gefallen daran. Und er hat auch keine Lieblingskinder. Er hat keine Favoriten. Und Gott liebt jeden Menschen gleich. Und er liebt uns ohne irgendwelche Vorbedingungen. Das ist der Unterschied zwischen göttlicher Liebe und menschlicher Liebe. Menschliche Liebe gründet sich so häufig darauf, ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich, wenn du meine Liebe erwiderst. Ich liebe dich, wenn du das und das tust. Bei Gott gibt es diese Vorbedingungen nicht. Gott sagt nicht, du musst dich erst ändern, damit ich dich lieben kann. Er liebt uns so, wie wir sind. Was für eine großartige Botschaft, was für ein großartiger Gott. Aber dass Gott ein liebender Gott ist, ist nur ein Aspekt seines Wesens. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Die Bibel sagt, dass er auch ein heiliger Gott ist. Er ist ein heiliger Gott. Das bedeutet, er hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Und wiederum könnte man sagen, ja, es gibt halt bestimmte Dinge, die passen ihm nicht so, die mag er nicht so. Ist halt sein Geschmack. Ja? So wie, weiß ich, grüne Tapete oder so. Kann er nicht ausstehen. Gott hasst Sünde, weil er Menschen liebt. Sünde macht Menschen kaputt. Sünde zerstört, Sünde beraubt. Sünde macht kaputt. Und weil Gott uns liebt, weil Gott Menschen liebt, deswegen möchte er nicht, dass wir an Sünde kaputt gehen oder an den Folgen der Sünde, an den Konsequenzen der Sünde kaputt gehen. Deswegen warnt er uns davor. Und die Bibel sagt des Weiteren, dass Gott ein gerechter Gott ist. Sünde hat immer Konsequenzen. Und diese Konsequenz kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Sünde erfordert Strafe. Und auch das ist was uns teilweise schwerfällt zu verstehen. Dabei ist es nicht so schwierig, wenn wir unserem dreijährigen Kind sagen, pass auf, der Ofen ist heiß, der Herd ist heiß, fass nicht dran. Wenn du dran fasst, verbrennst du dich. Wenn du dran fasst, ist es schmerzhaft. Wenn du dran fasst, ist es nicht gut für dich. Genauso ist Gott mit seinen Anweisungen, die er uns gibt. So, das Kind fasst trotzdem an den Ofen und schreit dann wie verrückt, weil es sich verbrannt hat, weil es sich wehgetan hat. Ist das jetzt die Schuld des Ofens? Ist der Ofen böse? Ist der Ofen sauer? Nein, der Ofen ist einfach nur ein Ofen. Der Schmerz, den das Kind verspürt, ist einfach nur die Konsequenz seines Handelns. Die Eltern wollten das Kind bewahren vor der Konsequenz. Genau das möchte Gott auch, wenn er uns Gebote gibt, wenn er uns Anweisungen gibt, wenn er uns herausfordert, ermahnt, ihm gehorsam zu sein. Nicht, weil er uns gängeln will, nicht, weil er uns in die Pfanne hauen will, sondern zu unserem Besten, weil er uns liebt, weil er möchte, dass es uns gut geht, weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Macht Gott einen Unterschied? Und warum macht Gott einen Unterschied? Nicht, weil er Lieblingskinder hat, aber dieser Unterschied hat einen Grund. Gott macht sehr wohl Unterschiede. Über den Grund werden wir nachher gleich sprechen. Aber vorher möchte ich euch noch eine Stelle zeigen aus dem Buch Maleachi. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann findest du dieses Buch direkt vor Matthäus. Matthäus ist das erste Buch des Neuen Testamentes. Das Buch Maleachi ist ein relativ kurzes Buch und ich lese aus Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Maleachi 3, 16 bis 18. Hört euch Folgendes an. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achteten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Mit anderen Worten, sie gehören mir, sie sind mein Eigentum. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Gott macht einen Unterschied. Zurück zu unserer Geschichte, zurück zum Volk Israel. Ich bin im Kapitel 12 jetzt und lese ab Vers 1, ich überspringe aber immer mal ein paar Verse. 2. Mose 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, Aaron war sozusagen sein Assistent, er sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Mit anderen Worten, wir sind an so einem signifikanten Punkt angekommen, dass für euch jetzt eine neue Zeitrechnung beginnt. Für euch beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel, also zu der ganzen Versammlung Israel, und sagt: Am 10. dieses Monats, dann nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Ein Lamm für ein Haus. Und zwar jedes Haus, jede Familie. Nehmt euch ein Lamm. Und in Vers 5 heißt es, ein Lamm ohne Fehler. Es gibt also ganz klare Anweisungen. Und das hat auch alles seinen Grund. Nehmt euch ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Ja, also an einem ganz bestimmten Datum, an einem ganz bestimmten Tag in diesem Monat schlachtet das Lamm. Und pass auf, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt wird es weird. Und sie sollen von dem Blut nehmen, von dem Blut des Lammes, und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Da ist so viel Symbolik drin und ich habe gar nicht die Zeit heute und auch nicht die Absicht, da so tief reinzugehen. Da gibt es Bücher drüber. Aber zurück zu dem Blut, denn das ist scheinbar eine merkwürdige Sache. Sie sollen von dem Blut nehmen und sollen es an die Türpfosten streichen und an die Oberschwelle, das heißt, das ist der Balken über der Tür. Gott sagt das und es hat eine Bedeutung. Und in Vers 11 heißt es: So aber sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Mit anderen Worten, Aufbruch bereit. Denn heute ist der Tag, beziehungsweise heute ist die Nacht, in der ihr das Lamm schlachtet, in der Nacht werdet ihr ausziehen. In der Nacht ist eure Sklaverei, eure Knechtschaft zu Ende. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Das Wort Passa ist ein hebräisches Wort. Und dieses Wort heißt so viel wie vorüberschreiten, vorübergehen, vorüberziehen, überspringen, etwas unberührt lassen. Das ist auch wieder ein seltsames Wort. Wir werden gleich verstehen, warum sie diesen Namen für dieses Fest gewählt haben. Pass auf, wie es weitergeht, Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Warum werden die Israeliten nicht betroffen sein von dieser Plage? Gott sagt, ich gehe durch das ganze Land. Aber an dem Haus, wo ich das Blut sehe, wo ich das Blut sehe an den Türpfosten und an dem Türbalken oben, an diesem Haus werde ich vorübergehen. Dieses Haus wird verschont sein. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist super wichtig bei der Frage, hat Gott irgendwelche Lieblinge? Das Volk Israel war nicht verschont, weil es das Volk Israel war. Die haben genauso gesündigt wie die Ägypter. Die haben genauso Dinge falsch gemacht. Die haben nicht alles richtig gemacht. Nur weil sie die Sklaven waren, heißt das nicht automatisch, dass sie die Guten waren. Dass Gott nichts an ihnen auszusetzen hatte. Sie waren beschützt, nicht durch ihre guten Taten. Sie waren beschützt durch das Blut. Was wäre jetzt, wenn jemand gesagt hätte, okay, Mose, das ist eine gute Idee, ich mag Lammbraten, wir werden es genauso machen, wie du sagst, wir werden zusammenkommen als ganze Familie und werden so ein Lamm-Barbecue haben an dem Abend. Tolle Idee. Aber das mit dem Blut, weißt du, ich bin zu einer höheren ägyptischen Schule gegangen, ich bin auf der Universität von Kairo gewesen, ja, das mit dem Blut, das ist so ein bisschen was für die Ungebildeten, ja, die noch so an die Mythen und Märchen glauben. Ja. Aber für uns Intellektuelle ist das nichts, das machen wir nicht. Ja, das muss man ja nicht. Man muss ja nicht alles unbedingt mitmachen. Ja. Wir sind ja freie Menschen. Was wäre passiert? Was wäre passiert in der Nacht, in der das Gericht durch das Land ging? Und es wäre kein Blut an der Tür gewesen. Das Gericht hätte den Hebräer, den Israeliten, genauso erreicht wie den Ägypter. Oder wenn die Frau gesagt hätte, was willst du machen? Blut an die Haustür schmieren? Bist du verrückt? Das ist ja eklig. Das machen wir auf keinen Fall. Was sollen die Nachbarn von uns denken? Außerdem, die Tür haben wir erst renovieren lassen, die ist erst frisch gestrichen. Jetzt willst du da Blut drauf machen, das fehlt uns noch. Es ist unsere Entscheidung, ob wir den Anweisungen Gottes gehorchen oder nicht. Aber Gott sagt, der Schutz in dieser Nacht, der Schutz vor dem Verderben, der Schutz vor dem Tod, der Schutz vor der Plage ist das Blut eines Lammes. Warum das Blut eines Lammes? Wir kommen später noch drauf. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Okay, ich lese mal in Vers 14 weiter. Wenn ich mich jetzt wiederhole, glaube ich, schadet es nicht doll. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und dann ist es nicht nur dieser Tag, es geht weiter. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Gott sagt also, wir hängen gleich nochmal eine Woche fest dran, aber in dieser Festwoche kein gesäuertes Brot. Und auch das hat wieder eine doppelte Symbolik. Ungesäuertes, normalerweise wird Brot mit Sauerteig gemacht, das heißt, es geht dann auf. Ungesäuertes Brot ist nicht ein Milchbrötchen oder so. Ungesäuertes Brot hat keine Blasen drin, es ist flach. Weil es kein Treibmittel hatte. Weil es keine Zeit hatte zu gären, aufzugehen. Das ist ein Zeichen für den Aufbruch in dieser Nacht, für diesen schnellen Aufbruch, den es geben sollte hier. Aber der Sauerteig hat noch eine andere Bedeutung, aber auch darauf will ich heute nicht eingehen. Aber Gott gibt diese Anweisung. So, das heißt nicht, dass alle Sauerteigprodukte jetzt ein für alle Mal falsch sind, sondern das gilt für dieses Fest der ungesäuerten Brote. Gott sagt, in dieser Zeit, in dieser einen Woche sollt ihr kein Brot essen, das aus Sauerteig gemacht ist. Und ihr sollt den ganzen Sauerteig rausbringen aus euren Häusern. Und jetzt lese ich weiter in Vers 23. Und der Herr wird durch das Land gehen, und die Ägypter, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen, und passt auf, was jetzt kommt, und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. So ist es nicht Gott selber, der Menschen tötet. Gott geht durch die Stadt. Gott geht durch das Land. Aber dort, wo er das Blut sieht, wird er dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Ich greife schon mal ein bisschen vor. Was ist das Zeichen nochmal? An welchen Häusern wird der Verderber vorbeigehen? An welchen Häusern wird Gott den Verderber stoppen? An den Häusern, wo das Blut an den Türpfosten ist und am Türbalken. Was ist der Türpfosten? Es ist ein senkrechtes Holz. Und was ist der Türbalken? Es ist ein waagerechtes Holz. Hunderte von Jahren später stirbt ein Mensch an einem Holz, das aufgerichtet ist, senkrecht und waagerecht. Und sein Blut fließt an diesem Holz hinab. Das Blut auf den Türpfosten, das Blut auf dem Türbalken ist ein Bild auf genau dieses Ereignis, was viele, viele, viele Jahrhunderte später stattfinden wird. Aber ich greife mir selber gerade schon ein bisschen vor. Aber diese Aussage hier finde ich absolut sensationell. Dort, wo das Blut an den Türpfosten ist, Vers 23, sieht er dann das Blut, wenn er das Blut sieht, wird er an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die mit meiner Zuversicht zu tun hat, dass ich keine Angst habe vor Corona, dass ich keine Angst habe, krank zu werden, dass ich keine Angst davor habe, mich zu infizieren. Corona ist ein Virus, es ist ein Virus, der tödlich sein kann. Es ist eine Plage, es ist definitiv eine Plage. Die kommt nicht von Gott, Krankheit kommt nicht von Gott. Wie jede andere Plage kommt sie vom Verderber. Aber wenn das Blut zu sehen ist, das Blut des Lammes, dann wird der Verderber nicht in mein Haus kommen können, sondern Gott wird nicht erlauben, dass der Verderber zu mir kommt, dass der Verderber in mein Haus kommt. Ich lese jetzt nicht weiter. Lange Rede, abgekürzt, es ist genauso passiert, es ist genauso gekommen, wie Gott gesagt hat. Und das Volk Israel ist in der Nacht noch ausgezogen aus Ägypten und in dieser Nacht sind sie befreit worden von diesem Joch der Sklaverei. Und von diesem Tag an haben sie jedes Jahr dieses Passafest gefeiert. Sie haben jedes Jahr wieder dieses Lamm geschlachtet. Sie haben jedes Jahr wieder dieses ungesäuerte Brot gegessen, 7 Tage lang, um sich zu erinnern an das, was Gott für sie getan hat, dass Gott sie durch seine mächtige Hand aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung Ägyptens befreit hat, rausgeholt hat und in ein gutes Land hineingebracht hat. In das Land seines Segens. So, damit wurde das Passa zu einem der höchsten jüdischen Feste. Aber es ist trotzdem nur ein Bild auf etwas, was kommen sollte. Ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es ist ein Bild auf etwas, was kommen sollte. Und jetzt mache ich einen kleinen Einschub, um einfach ein bisschen was mitzuteilen, ein paar Fakten mitzuteilen, die ich einfach hochinteressant finde, die ich jetzt vor kurzem erst entdeckt habe bei meiner täglichen Bibellese und bei den Kommentaren, die ich dazu lese. Und zwar möchte ich euch ein bisschen historischen Kontext geben. Wir spulen jetzt 1000 Jahre vor. Wir sind immer noch in der Zeit vor Christus. Wir spulen 1000 Jahre vor. Israel ist nicht mehr in seinem verheißenen Land. Israel ist in der Verbannung. Es ist in der Verbannung unter den Persern, unter dem persischen Weltreich. Und diese Verbannung hält schon 70 Jahre an. Gott hatte das angekündigt. Gott hatte das zugelassen. Es ist auch wieder ein Gericht Gottes gewesen, weil sie ungehorsam gewesen wären, waren permanent gegen Gott rebelliert haben, permanent gesündigt haben. Wegen ihrer Sünde, wegen ihres Ungehorsams und vor allen Dingen wegen ihres Götzendienstes. Und die ganze Region des Mittleren Ostens ist im Prinzip zu dieser Zeit dominiert vom persischen Weltreich. Diese wunderbare, herrliche Hauptstadt Jerusalem ist zerstört. Der Tempel, in dem sie Gott angebetet haben, ist zerstört. Und dann fängt Gott an zu reden zu einem Mann mit Namen Daniel. Er war auch in der Verbannung, aber er war ein Mann, der Gott geliebt hat, der Gott gefürchtet hat, der Gott über alles gesetzt hat. Man kann davon lesen im Buch Daniel, was im Alten Testament der Bibel zu finden ist. Super spannende Geschichten, eignen sich fantastisch für Kinderstunden. Aber was ich jetzt lesen möchte, ist keine Kinderstundengeschichte, keine klassische, sondern es ist eine Prophezeiung, die Daniel weitergibt durch den Geist Gottes. Und das sind ein paar interessante Fakten. Lehnt euch zurück, schnallt euch an, haltet euch fest und hört euch Folgendes an. Daniel 9, Abvers 24. Und wenn du denkst, das ist jetzt alles ein bisschen komisch und verworren, entspann dich. Es wird gleich Sinn machen. Daniel 9, 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Was bedeutet das alles? Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ich werde nur auf einen Begriff eingehen, nämlich 70 Wochen. Ich bin bei Daniel 9, 24. Was bedeuten diese 70 Wochen? Im Hebräischen steht dort das Wort Shabua und damit ist gemeint eine Heptade. Ja, genau. Also jetzt wissen alle Bescheid. Heptade ist das griechische Wort dafür. Es bedeutet nicht das Gleiche, was wir unter Woche verstehen, sondern dieses Wort bedeutet eine Siebenerperiode. Für uns ist eine Woche eine Siebenerperiode, nämlich eine Periode aus 7 Tagen. Bei den Juden konnte das eine Periode aus 7 Tagen sein oder auch eine Periode aus 7 Jahren. Und genau das Zweite ist hier auch gemeint. Und das siebte Jahr hatte auch in der jüdischen Kultur eine besondere Bedeutung. Gott hatte das angewiesen, dass jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr sein sollte. Ja? Der Begriff Sabbatjahr ist inzwischen wieder modern geworden. Für viele Arbeitende ist er nicht das jedes siebente Jahr. Und viele wissen auch nicht, wo der Begriff herkommt, aber da kommt er genau her. So, das heißt, die Wochen, von denen hier die Rede ist, sind nicht Tageswochen, Wochen, die aus Tagen bestehen, sondern Wochen, die aus Jahren bestehen. Ich lese jetzt mal weiter. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen. Also, das Volk ist in Verbannung, Jerusalem liegt in Trümmern. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, hier steht im Hebräischen das Wort Messias, einem Fürsten sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Hier heißt es, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen. Aus historischen Quellen können wir leicht herausfinden, wann dieser Zeitpunkt war. Es gab nämlich im Jahre 444 vor Christus ein Dekret durch den Perserkönig Artaxerxes. Und wir wissen nicht nur das Jahr, wir wissen den Monat. Nach dem jüdischen Kalender war es der erste Nisan 444. Also es ist nicht eine japanische Automarke, sondern ein jüdischer Monat. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber egal. Nach unserem Kalender wäre das der 5. März gewesen. An dem 5. März des Jahres 444 vor Christus wird ein Dekret erlassen durch den Perserkönig Artaxerxes zum Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems. Und damit wird Jerusalem wieder eine Stadt. So, dieses Dekret wird erlassen. Was haben wir gerade gelesen? Sollst du erkennen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Wenn eine Woche aus 7 Jahren besteht, dann sind diese 7 Wochen 49 Jahre. Diese 7 Wochen beschreiben die Zeit des Wiederaufbaus Jerusalem. Hat 49 Jahre damals gedauert. Die Stadt wird aufgebaut wieder, die Mauer wird aufgebaut, die Stadtmauer, und der Tempel wird wieder aufgebaut. Unter großer Bedrängnis, genau wie das unter Daniel angekündigt wird. Genauso geschieht es. Unter großer Bedrängnis. Und pass auf, was jetzt kommt. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Also nochmal 62 Wochen später, Jahrwochen. Wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Nehmen wir das Jahr 444 oder noch besser den 5. März 444 als Startpunkt. Nehmen die 7 Jahrwochen plus die 62 Jahrwochen, von denen wir gerade gelesen haben, sind insgesamt 69 Jahrwochen. Nach dem jüdischen Kalender, nach der jüdischen Zeitrechnung, hat er ein Jahr 360 Tage. Das heißt, diese 69 Jahrwochen sind genau 173.880 Tage. Ich hoffe, habt ihr euch das jetzt gemerkt. Nein, ist okay. So. Und wenn wir jetzt vom 5. März des Jahres 444 vor Christus diese 173.880 Tage dazu addieren, wisst ihr, bei welchem Datum wir dann rauskommen? Wir kommen raus im Jahr, also wir lassen Jahr 0 weg. Ja? Wir kommen dann raus im Jahr 33 nach Christus. Also 33 nach Christi Geburt. Und zwar ist es der 30. März. Der 30. März des Jahres 33. Wisst ihr, was das für ein Tag war? Das war exakt der Tag in der Woche vor dem Passafest, in dem Jesus in Jerusalem einzog, in dem alle ihm zujubelten. Das war der Tag, den wir heute feiern als den sogenannten Palmsonntag, den Tag vor dem Osterwochenende, der Sonntag vor dem Osterwochenende. Das war der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog. Es hat mich total fasziniert, als ich das alles gelesen habe und festgestellt habe. Und ich habe das tatsächlich alles nachgerechnet. Ich dachte, kann das wirklich stimmen? Der Einzug Jesu in Jerusalem war der Beginn seiner Leidenszeit. Jesus wurde gekreuzigt zu einem Passafest. Und auch das hat eine Bedeutung. Auch das hat eine Bedeutung. Aber dieser kleine Einschub mit Daniel und mit dieser Prophezeiung, ich wollte das einfach mal weitergeben, weil ich das so faszinierend finde, wie zuverlässig die Bibel ist. Ja? Jahrhunderte von Jahren werden Sachen vorhergesagt. Die Bibel ist das einzige Buch, das so präzise Vorhersagen, Prophezeiungen enthält, die Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende später zustande kommen. Wenn wir ins Neue Testament gehen, da gibt es einen Moment, wo Jesus am Anfang seines Dienstes steht und er kommt zu Johannes dem Täufer. Johannes ist der Wegbereiter für Jesus und als er ihn sieht, sagt er zu ihm Folgendes. Ich lese mal den ganzen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Blut eines Tieres kann meine Schuld nicht sühnen, sondern das Blut dieser Opferlämmer, die zu jedem Passa wieder geschlachtet wurden, jedes Jahr, bedecken die Schuld, die Sünde des Volkes für ein Jahr bis zum nächsten Passafest. Aber noch viel mehr sind sie alle ein Hinweis auf das eine wahre Lamm Gottes, das geopfert werden würde, um die Schuld der ganzen Welt ein für alle Mal zu tragen. Und dann kommt diese Zeit, dann kommt genau dieses Passafest, zu dem Jesus natürlich mit seinen Jüngern nach Jerusalem gegangen ist. Dieser März des Jahres 33. Ich lese mal aus Lukas Evangelium Kapitel 22. Lukas 22, ich lese ab Vers 7 und überspringe dann aber immer mal was. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Wir wissen jetzt, was das ist. Ja? Das schließt sich direkt an das Passa an. Es kam der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalamm geschlachtet werden musste. Genau zu diesem Datum, das Gott angegeben hatte. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passamahl, dass wir es essen. Bereitet dieses Mahl, bereitet dieses Essen, bereitet dieses Fest für uns vor. Petrus und Johannes, zwei seiner Jünger. Und sie gehen und sie machen das. Und dann ist dieser Abend gekommen, wo sie dieses Mahl zu sich nehmen. Ich lese ab Vers 14 weiter. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch. Die saßen damals nicht an Tischen, sie lagen an Tischen, auch was Interessantes. Und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Er sagt, in mir erfüllt sich die Symbolik dieses Mahles. In mir erfüllt sich die Symbolik dieses Passafestes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Jetzt ist es das Brot. Unter dem alten Bund war es das Fleisch des Lammes, das die Israeliten essen sollten und das sie stärken sollte. Hier repräsentiert jetzt das Brot seinen Leib, den Leib Jesu Christi, der hingegeben werden würde, der zerschlagen werden würde. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch an mich, erinnert euch an das, was ich getan habe für euch, wenn ihr dieses Mahl zu euch nehmt. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Welche Funktion hatte das Blut des Lammes? Das Blut des Lammes wurde nicht einfach nur aufgefangen. Das Blut des Lammes wurde an die Türpfosten gestrichen. In dem Blut des Lammes war Schutz vor dem Verderber. Das ist, was das Abendmahl bedeutet. Es ist eine Fortsetzung des Passamahls. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Sünden getragen. Das heißt, er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Sein Blut ist vergossen worden, wo eigentlich unser Blut hätte fließen müssen. Paulus wusste das ganz genau. Im 1. Korinther Kapitel 5, im Vers 7 sagt er: Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Er zieht hier ganz exakt die Parallele. Er sagt: Auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Unser Passahlamm ist nicht ein Schaf. Unser Passahlamm ist der Sohn Gottes selbst, der sterben musste für meine und für deine Schuld. Und in ihm haben wir Vergebung unserer Sünden, in ihm haben wir Heilung, in ihm haben wir Befreiung, genauso wie das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurde in jener Nacht. Und in ihm haben wir Schutz und Bewahrung durch sein Blut. Genauso wie Gott nicht erlaubte, dort wo das Blut an den Türpfosten war, dass der Verderber in das Haus gehen würde. Genauso haben wir heute noch, mehr als jemals zuvor, Schutz durch sein Blut, das für uns vergossen wurde. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, können wir uns daran erinnern. Paulus sagt: Dies tut, so oft ihr es nehmt, zur Erinnerung an mich. So oft ihr es nehmt, so oft ihr es zu euch nehmt. Er sagt nicht, wie oft wir das tun sollen. Es gibt so verschiedene Traditionen. Manche Kirchen machen das jeden Sonntag. Manche machen es einmal im Monat. Aber was hindert es mich, das jeden Tag zu machen für mich? Lasst mich nochmal, okay, es ist um 8 Uhr, gar nicht so spät. Kann ich noch eine Weile machen? Nein. Lasst mich nochmal zu diesem Vers 23 kommen aus 2. Mose 12. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Sieht er das Blut? Wird er dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen? Sieht er das Blut, wird er Corona nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen? Das ist, oh, Pastor Fred, das ist eine kühne Aussage. Ich habe das nicht hier reingeschrieben. Es war nicht meine Idee. So, was machen wir jetzt? Brauchen wir jetzt auch ein Lamm? Müssen wir auch jetzt irgendwelches Blut an unsere Häuser schmieren? Mache ich es jetzt an die Haustür, an die Wohnungstür? Was werden die Nachbarn denken? Wird man die Polizei holen? Wird man den Tierschutz holen? Das Blut von Lämmern ist nur ein Bild. Du musst kein Lamm mehr schlachten, denn unser Lamm ist Christus. Und es ist bereits geschlachtet worden, es ist bereits getötet worden zu diesem Passafest im Jahr 33 unserer Zeitrechnung. Genau nach diesen 69 Jahrwochen, die Daniel angekündigt hatte. Und durch dieses Blut haben wir Vergebung unserer Schuld, haben wir Befreiung, Heilung und Schutz. Und das ist Gottes Gnade. Es ist nicht, dass wir das verdient haben. Ich habe Gottes Gnade nicht verdient. Ich habe keine Sonderbehandlung verdient. Ich habe es nicht verdient, besser behandelt zu werden als alle Leute um mich rum in dieser Zeit in Deutschland. Ich habe mir das nicht verdient durch meine guten Werke. Ich habe mir das nicht verdient, weil ich ein besserer Mensch bin. Was für ein Blödsinn. Ich habe das nicht verdient. Schutz vor tödlichen Viren habe ich mir nicht verdient durch meine guten Werke. Sondern dieser Schutz wird wirksam durch das Blut des Lammes, das für mich vergossen wurde. Aber das wird nicht automatisch wirksam. Genauso wie damals das Volk Israel nicht nur das Lamm schlachten musste, sondern sie mussten das Blut nehmen, sie mussten es an die Türpfosten streichen. Es war ihre Entscheidung, das war etwas, was sie tun mussten. Genauso wird das Blut Jesu Christi nicht automatisch für uns wirksam, sondern wir müssen es empfangen. Wir müssen das ergreifen, wir müssen es annehmen. Ich weiß, viele von euch, die hier zuschauen, sagen, jawohl, das habe ich getan. Das habe ich schon getan, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren. Wunderbar. Wie ich schon gesagt habe, letzten Sonntag hat es jemand getan, als er diesen Livestream gesehen hat. Aber alle, die dieses Video jetzt sehen, diesen Livestream sehen oder später dieses Video sehen werden, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die diese Gnade noch nicht für sich in Anspruch genommen haben, die Gnade, die in diesem Lamm Jesu Christi ist, noch nie ergriffen haben, die möchte ich einladen, das heute Abend zu machen. Wir werden in wenigen Augenblicken ein Gebet beten. Ihn einzuladen ist nicht schwer, es ist nicht kompliziert. Und dieses Gebet hat auch nicht eine Kraft aufgrund einer bestimmten Formel. Erlösung durch Jesus Christus ist ein Geschenk. Ein Geschenk können wir uns nicht verdienen. Die Israeliten hatten den Schutz und die Bewahrung Gottes in jener Nacht des Gerichts nicht verdient. Aber sie haben es ergriffen. Ein Geschenk können wir annehmen oder ablehnen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wie nehmen wir das an? Wir können es ganz einfach machen in einem Gebet. Dieses Gebet ist eine Einladung, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, zu Jesus zu kommen, zu sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Und ich gebe dir mein Leben. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich bin bereit, mein Leben in deine Hand zu legen. Wenn du dafür bereit bist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir gemeinsam zu beten, während ich das hier bete. Bete das in deinem Herzen mit, dort, wo du gerade bist. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bin ein Sünder und ich brauche deine Gnade. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meinen Ungehorsam, meinen Unglauben, meinen Stolz und meine Rebellion gegen dich. Ich wende mich jetzt von meinem alten Leben der Sünde ab. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und zu meiner Rechtfertigung auferstanden bist. Bitte, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben und sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange jetzt deine Gnade. Ich empfange Vergebung meiner Schuld. Ich empfange ein neues Leben, das du mir schenkst. Ich will ab jetzt dir gehören und dir nachfolgen. Danke, dass du mir jetzt vergeben hast. Und dass ich nun ein Kind des himmlischen Vaters bin. Amen. Wenn du zum ersten Mal dieses Gebet jetzt gebetet hast, aus deinem ganzen Herzen, dann möchte ich dir ganz herzlich gratulieren. War die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Verbunden mit Jesus zu sein, bedeutet zum Vater zu kommen. Es bedeutet zu Hause zu sein. Es bedeutet in eine völlig neue Dimension von Leben einzutreten. Ein Leben, das nicht frei ist von Schwierigkeiten, von Herausforderungen, von Problemen. Aber ein Leben, das frei sein kann von Angst, von Sorgen. Ein Leben, das erfüllt sein kann mit Frieden und mit Freude. Freude kommt nicht unbedingt immer aus unseren Umständen. Unsere Umstände geben uns nicht immer Grund zur Freude. Aber dieses Verbundensein mit ihm kann uns immer einen Grund zur Freude geben. Auf ihn zu schauen, wird uns immer einen Grund zur Freude geben. Diese Corona-Epidemie kam total überraschend. Wer hätte vor einem halben Jahr damit gerechnet? Für Gott kam es nicht überraschend. Und keine Not und kein Problem in unserem Leben, keine Herausforderung, keine Schwierigkeit, der wir gegenüberstehen, kommt für ihn überraschend. Und er hat eine Antwort, er hat eine Lösung. Wir sind verbunden mit ihm, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, wenn wir uns ihm hingegeben haben. Wir möchten gern von dir hören, wenn du Fragen hast, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen. Du siehst gerade unsere Kontaktdaten dort eingeblendet. Du darfst gern Kontakt mit uns aufnehmen. Schreib uns einen Brief, wenn du möchtest. Du siehst dort die Postadresse. Oder schick uns eine E-Mail, schreib eine Nachricht auf Facebook oder schreib eine Nachricht auf der Webseite unserer Gemeinde www.fcg-suhl.de oder .net. Kommt beides auf der gleichen Seite raus. Dort gibt es ein Kontaktformular. Wenn du Kontakt wünschst, wenn du ein Gespräch wünschst, wenn du Gebet wünschst, gerade in diesen schwierigen Zeiten, lass es uns wissen, wir sind für dich da, wir möchten dir gerne helfen, auch in den ersten Schritten deines Glaubenslebens, in den ersten Schritten in dieser Nachfolge Jesu. Wenn du ein gesundheitliches Problem hast, entweder du bist von Corona befallen, oder irgendein anderes gesundheitliches Problem. Und du möchtest, dass wir für dich beten. Wie ich schon gesagt habe, ich habe keine Angst vor dem Virus. Die Bibel sagt, dass wenn wir Hände auf Kranke legen, werden sie geheilt werden. Ich habe das schon oft erlebt. Und wenn du möchtest, dass für dich gebetet wird und dir die Hände aufgelegt werden, dann lass es uns wissen, kontaktiere uns. Gut, jetzt machen wir eine kurze Pause. Wir werden ein Lied einspielen und du kannst dir die Sachen holen für das Abendmahl, Wein und Brot. Das muss nicht unbedingt Wein sein, es kann auch Traubensaft sein, es kann sonst irgendein roter Saft sein oder irgendein anderer Saft. Wenn du gar nichts anderes zu Hause hast, dann kannst du auch Wasser nehmen oder Tee, keine Ahnung. Aber dann lasst uns dieses Mahl gemeinsam einnehmen zur Erinnerung an ihn.